HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Deborah Feldmann und Sylvia Schwab. Eine Amerikanerin im Doppelkopf, das haben wir gar nicht so oft, Deborah Feldmann. Aber es gibt dafür sehr gute Gründe. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Im Jahr 2012, da erschien ihr Buch Unorthodox in den USA und es führte schlagartig die Bestsellerlisten an. Anfang dieses Jahres erschien Unorthodox dann auf Deutsch. Es ist ein autobiografisches Buch. Sie erzählen darin von dem Ausstieg aus der chassidischen Satmar-Gemeinde in Brooklyn in New York. Das ist eine radikal konservative jüdische Gemeinde. Wie sah denn eigentlich der Alltag aus, das tägliche Leben in dieser Gemeinde?
Diese Gemeinde existiert eigentlich nur seit dem Zweiten Weltkrieg. Also Chassidismus gab es schon vorher, aber das, was diese Gemeinschaft getan hat, ist diese ganze Bewegung komplett neu erfunden und sehr extrem und radikal interpretiert. Und das bedeutete bei uns, dass zum Beispiel die Geschlechter waren immer vollkommen getrennt. Ich bin immer zu einer religiösen Mädchenschule gegangen. Da musste ich mich sehr sittsam kleiden und sittsam benehmen. Und da habe ich keine weltliche Ausbildung bekommen, sondern eine religiöse Ausbildung. Ich habe über jüdische Geschichte gelernt, ich habe über jüdische Gesetze gelernt. Aber ich habe vor allem gelernt, wie eine gute Hausfrau zu werden. Weil das war mein einziger, wichtigster Schicksal.
Es gab aber auch eine ganze Menge anderer Gebote und Verbote. Also ich habe mir bei vielem gedacht, das muss eine unglaubliche Einschränkung gewesen sein. Sie durften nicht lesen, also keine literarischen Texte lesen, als Kind auch keine Kinderbücher lesen. Sie durften sich nicht kleiden, wie sie wollten. Es gab kein Fernsehen. Man durfte nicht singen, jedenfalls nicht im Alltag, oder?
Also für die Frauen, also es ist kompliziert. Also zuerst ist es so, dass alles, was vom Außen kam, war sehr bedrohlich und deshalb war es auch immer abgelehnt. Auch wenn es irgendwie harmlos war, war es abgelehnt. Das heißt, Kinderbücher auf Englisch waren auch abgelehnt. Das mit dem Singen ist so, dass die Männer dürfen natürlich singen und die Frauen, bis sie 11 Jahre alt sind. Und dann wird die Stimme von einer Frau plötzlich gefährlich und muss dann, wie sagt man das, also unterdrückt werden.
Also weil sie etwas Erotisches bekommt oder weil sie eben kein Kind mehr ist, sondern eine Frau.
Aber diese Erotische ist auch hat nicht so sehr mit ihr zu tun, sondern mit dieser neuen Projektion, was passiert, dass sie jetzt älter geworden ist und deshalb alles wird auf ihr projiziert, auf ihre Stimme wird es projiziert, auf ihre Kleidung, auf ihre Benehmung. Plötzlich wird diese Energie auf die Frau projiziert, obwohl sie gar nicht weiß, dass sie es hat, weil man lernt nie drüber. Also ich wusste nicht, warum ich gefährlich bin. Ich wusste nur, dass ich hier gefährlich bin. Die Männer wussten, warum ich gefährlich war.
Und das wird dem kleinen Mädchen nicht vermittelt. Das heißt, warum dieses Verhältnis so kompliziert ist und dieses Leben so kompliziert ist, das übernimmt man als Gebot, als Verbot, aber man bekommt es nicht erklärt.
Genau. Weil Erklärung ist auch in dieser Gemeinschaft nicht so wichtig, als einfach zu tun, was man heißt und auch blind zu glauben und zu folgen. Weil das zeigt auch, dass man eine sehr gute Chassidin ist.
Deborah Feldmann, das hat ja auch einen, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, ideologischen Hintergrund. Es gibt ja einen Gedanken hinter diesem ganzen sehr scharfen oder sehr rigiden System, nämlich den, dass die Menschen, also die Juden dieser Gemeinde, dass die Gott gefällig sein müssen, indem sie komplett seinen Geboten gehorchen, indem sie auch eher ein schwieriges Leben, Leid ist etwas Besseres als Glück. Da steckt ja auch ein Gedanke hinter.
Ja, also dieser Gedanke, was auch diese ganze Gemeinschaft auch verursacht hat, kann man sagen, kommt davon raus, dass der Gründungsrabbiner geglaubt hat, dass der Holocaust als eine Strafe für Assimilation und für Zionismus war. Und dass es kann nochmal passieren, wenn wir in unserer Gemeinschaft uns nicht unternehmen, das jüdische Volk zu retten. Und mit unseren kleinen Regeln und Ritualen haben wir das gesamte jüdische Volk retten können von einem zweiten Holocaust. Und zum Beispiel in der Schule habe ich jeden Tag darüber gelernt. Ich habe gelernt, dass der Holocaust Teil eines Musters war, was sich immer wieder wiederholt hat in der Geschichte. und dass es sich wiederholen wird und wie man dafür auch aufmerksam sein kann und wie wir dafür verantwortlich sind. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist in der jüdischen Welt, irgendwo in Europa oder in Israel, irgendwas Schlimmes passiert ist, dann ist der Rebbe gekommen und hat gesagt, die Strümpfe der Frauen sind nicht genug dick. Die Haare der Frauen ist zu lange. Die Röcke sind zu kurz. Es war immer unsere Schuld.
Das ist doch eigentlich ein grauenhaftes Gewicht, was da auf jedem einzelnen Gemeindemitglied lastet.
Ja, also man wächst von klein weiß an mit diesem Schuld und Verantwortung und es ist sehr, sehr groß. Und das ist auch sehr, sehr schwer zu entkommen. Das heißt, auch wenn ich diese Gemeinschaft verlassen habe und aktiv die alle Regeln abgelehnt habe, blieb das noch so im Hintergrund bei mir, in meinem Unterbewusstsein. Diese Schuld prägt mein Alltagsleben immer noch. Also ich bin immer noch beim Verarbeiten.
Kann man nicht ablegen, ja. Mhm. Mir scheint in Ihrem Buch Unorthodox, dass der Großvater, bei dem Sie aufgewachsen sind, Sie sind bei den Großeltern aufgewachsen, Ihre Mutter war schon ganz früh, als Sie ein kleines Mädchen waren, geflohen aus der Gemeinde. Ihr Vater war, darf ich sagen, Meschugge?
War geistig behindert.
Ja, inwendig das sagen. Also
ja, also mir hat man das so erklärt, dass sein mentale Alter war wie ein 7-jähriges Kind. Also so kann man das erklären.
Und Sie sind deswegen bei den Großeltern aufgewachsen. Und mir kam es so vor, als hätte dieser Großvater, so wie Sie ihn schildern, im Grunde diese ganzen Vorschriften und Regeln ja fast verkörpert. Als wäre der sozusagen derjenige gewesen, der in diesem Haushalt für alle diese Gebote und Verbote steht.
Also auf jeden Fall habe ich mitgekriegt als Kind, dass diese alle Gebote und Rituale und Traditionen haben meinem Großvater viel, viel Freude geschafft. Also er hat sich davon ernährt gefühlt und mit meiner Großmutter war es ein bisschen anders, aber so war die Sache, dass sie hatte ihre Küche und ihren Garten und das hat meinen Großvater am meisten in Ruhe gelassen und die hatten ihre getrennten Leben und so. Aber als Kind war ich sehr neugierig über meinen Großvater. Ich wollte ihn verstehen, ich wollte zuhören, ich wollte wissen, was worüber er denkt und so. Der hat immer die jüdischen Texte gelesen. Ich wollte natürlich hören, was liest er da drin. Ab und an hat er sogar mit mir diskutiert und dann irgendwann bemerkt hat, Mann, er diskutiert mit einem Mädchen, das geht gar nicht. Und hat gesagt, geh zurück in die Küche und hilf deinem Baba, weil Mädchen gehören in der Küche. Und da habe ich mich immer sehr so erstmal zugeneigt gefühlt und dann abgelenkt. Das war immer dieser Prozess, er nimmt mich wahr als Mensch mit Intelligenz und so weiter. Und dann sagt er, nein, ich kann das nicht. Und das war sehr kompliziert für mich, weil einerseits habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich möchte so gerne ein Teil dieser Welt sein, in der die Männer vorkommen. Weil die Männer hatten ganz viel Spiritualität und das Gefühl, dass sie ein sehr erfülltes Leben haben und dass sie viel Zweck haben. Und die Frauen, die waren einfach da, um die Männer zu bedienen. Und das war für mich sehr langweilig. Ich wollte natürlich ein interessanteres Schicksal haben.
Sie sagen natürlich, Sie waren eben ein sehr wissbegieriges, ein neugieriges, ein sehr aufgewecktes und intelligentes kleines Mädchen. Ihnen ist es ja auch letztendlich gelungen, sich zu befreien. Aber die meisten Mädchen oder fast alle haben es ja auch ertragen, ausgehalten, haben sich dem Druck dieses ganzen Systems ja auch gebeugt, Deborah Feldmann.
Ja, es ist auch leichter, sich zu beugen, weil es kostet halt so viel, das abzulehnen. Und es gab auch eine Zeit, wo ich sehr versucht habe, mich an diese Gemeinschaft anzupassen und da irgendwelche Erfolg auch zu haben, weil ich wusste, dass es viel leichter drin zu bleiben und das Beste daraus zu machen, was man kann, als zu gehen. Weil wenn man geht, verliert man sehr viel, was man niemals zurückbekommt.
Ihre Großmutter war da aber schon eine Gegenfigur. Das ist die Frau, der Mensch, dem Sie Ihre ganze Liebe schenken als Kind. Und ich denke mal auch zumindest zum Teil ging das auch in der Gegenrichtung so, wobei sie ja eben ein sehr, sehr schwieriges Schicksal hatte und gar nicht mehr so viel Liebe hatte für die Menschen, die noch lebten, weil in ihrem Kopf immer noch die waren, die tot sind. Diese Großmutter hatte ja auch eine gewisse Renitenz. Ist es so, dass dann eben in dieser Glaubensgemeinschaft, wenn es renitente Menschen gab, dass auch eher Frauen waren?
Ich kann mich nur eigentlich an andere Geschichten erinnern. Also ich erinnere mich an die junge Männer, die renitent waren. Und dann würden sie zu spezieller Yeshivas, also Schulen geschickt, wo sie eigentlich verprügelt wurden. Also meine Großmutter war eher privat mit ihrer naja, mit ihr anders denken. Also sie war so, aber niemand hat es mitgekriegt. Sie hat es mit niemandem mitgeteilt. Sie war die ganze Zeit in ihrer eigenen Welt. Und ob sie da anders dachte, hat niemand bemerkt. Ich habe es bemerkt, weil ich war die ganze Zeit mit ihr da. Und ich habe vieles mitgekriegt und ich habe viele Fragen gestellt. Und ich habe natürlich niemandem weitererzählt. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass meine Großmutter eigentlich mit allem mitgeht, aber nicht mitdenkt. Und das hat mich natürlich eine Art Beispielsfigur gegeben, eine Art Inspiration. Ich habe auch die Sachen hinterfragt. Ich habe auch angefangen, Geheimnisse zu haben. Ich habe bemerkt, dass meine Großmutter Geheimnisse hat, dass die Bücher versteckt. Aber ich dachte, dann kann ich auch Bücher verstecken. Also das war für mich eine sehr wichtige Person. Und was bei mir geblieben ist, was sie mich beigebracht hat, ist, dass anders als viele Gemeindemitglieder habe ich nie gehört, wie sie andere Menschen verurteilt. Und in dieser Gemeinschaft gab es so viel Tratsch und so viel Verachtung für andere und ständige Verurteilung von anderen. Sie hat einfach Leute akzeptiert, hat alles akzeptiert und sie hat niemanden verurteilt. Und das hat mich sehr beeindruckt als Kind. Ich fand das mehr fair und mehr korrekt, als was die Gemeinschaft praktiziert hat. Und ich habe mich entschieden, ich will so sein wie sie.
Das ist, wenn Ihre Großmutter das hören könnte. Lebt sie noch?
Weiß ich nicht. Wir haben keinen Kontakt mehr. Also wenn man diese Gemeinschaft verlässt, dann ist es ein kompletter Schnitt und man hat niemals mehr Griff, also Zugang.
Das ist sehr hart.
Genau, das ist das, was man eben verliert, was ich auch vorher erwähnt habe. Es ist ein großer Verlust und man kann das nie ersetzen und man muss dann ewig damit leben.
Damit, Deborah Feldmann, kommen wir jetzt schon zur ersten Musik. Sie haben ein Lied ausgesucht über die vergangene Kindheit. Was ist das? Ich würde Sie bitten, es auch den Titel zu nennen, weil...
Es kommt aus Osteuropa, es kommt aus dem Städtel. Da wird gesungen über eine Kindheit, die nicht nur vergangen ist, nicht nur vergessen ist, sondern verloren. Es kommt wirklich nie wieder, weil man kann nicht zurückgehen. Das ist natürlich in Bezug zu Zweiten Weltkrieg in diesem Sinne, aber ich glaube, es spricht auch zu dem, was wir jetzt besprochen haben, dass das, was hinter mir ist, kann niemals wieder besucht werden. Und deshalb habe ich das gewählt und ja.
Kinderjahren, süße Kinderjahre. Ewig bleibt ihr wach in mein Zikore. Wenn ich tracht von eurer Zeit, wird mir das sei bang und leid. Oh, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch steht mir das Stiebel vor die Ohren.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute die Schriftstellerin Deborah Feldmann zu Gast. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir hörten Kinderjahren.
Jahren. Genau. Das ist Jiddisch für Kinderjahren.
Ja. Sie, Deborah Feldmann, haben sich ja jiddische Lieder für diese Sendung ausgesucht, weil das ja mit ihrer Kindheit, mit ihrer Geschichte zu tun hat, mit dem Buch, das sie geschrieben haben.
Und das ist natürlich meine Muttersprache und die Sprache, die ich verloren habe. Und dass ich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in Deutsch wieder gefunden habe auch. Und es ist mir sehr schön, diese Lieder jetzt zu einer deutschen Radiosendung zu bringen und die Deutschen daran zu erinnern, dass, hey, also es gibt auch das und das ist eine große Verbindung zwischen die zwei Sprachen.
Ja, und das ist ja interessant. Sie sprechen ja sehr gut Deutsch, obwohl Sie erst, wie viele Jahre, 4 Jahre in Deutschland leben?
2 Jahre.
2 Jahre erst in Deutschland.
Also das wird am Ende des Monats jetzt 2 Jahre, ja.
Das ist ganz erstaunlich und vor allem nicht mit irgendeinem Akzent und schon gar nicht mit einem amerikanischen Akzent.
Also der Akzent ist da, es ist nur, dass es schwer zu erkennen ist, weil niemand weiß, wie ein jiddischer Akzent klingt. Also Leute, die Jiddisch sprechen können, die hören meinen Akzent. Aber es ist natürlich auch so, dass ich meinen Wortschatz aus dem Jiddischen gezogen habe. Man merkt auch, die grammatischen Fehler sind da, nicht weil ich meine Grammatik nicht kenne, sondern weil die jiddischen Artikel sind ganz anders als die deutschen. Also da, wo ihr das oder die sagen, sagen wir der. Also es ist immer umgekehrt und es ist schwierig, dann das zu übertragen. Ich habe eine gewisse Vertrautheit in Deutsch gefunden und in Deutschland auch gefunden, was ich dachte, ich nie finden werde, als ich meine Gemeinschaft verlassen habe. Ich dachte, ich bin jetzt immer alleine in der fremden Welt. Und dann bin ich irgendwie von der anderen Seite irgendwie zurück. Und das finde ich sehr schön.
Ja, das ist total interessant, vor allem, dass Sie nach Deutschland, dann nach Berlin gekommen sind. Ich wollte jetzt noch einmal auf Ihr Buch zurückkommen, weil das, was ja für uns als Deutsche auch so besonders interessant ist, Sie haben den Mut gefunden, Sie haben die Kraft gefunden, da auszusteigen. Woher kamen die eigentlich?
Ja, für mich ist so ein Wort wie Mut immer sehr schwierig. Das wird mir immer so vorgeworfen. Du bist mutig. Ich fühle mich nicht mutig. Ich habe mich auch da nicht mutig gefühlt. Also es war keine Frage der Mut, sondern ich hatte ein großes Bedürfnis, weil ich habe ein Kind zur Welt gebracht und ich wusste, dass in dieser Gemeinschaft bin ich nicht frei, über mein Kind zu entscheiden, als Mutter, wie man als Mutter entscheidet. Ich wusste, dass er bei 3 Jahre alt schon ins System kommt und da habe ich keinen Einfluss auf ihn mehr. Und das hat mir erschrocken und ich wusste, ich wollte für ihn ein viel besseres Leben, als ich es erlebt hatte. Und das war einfach ein Bedürfnis. Ich war verzweifelt, ich musste raus und es war keine mutige Entscheidung, sondern eine Entscheidung aus Verzweiflung. Und das kam natürlich auch Stück für Stück ganz langsam und ich habe die Zukunft nie wirklich vorstellen können, weil immer als ich versucht habe, einen Monat in die Zukunft reinzuschauen, habe ich einfach so Leere gesehen. Mhm. Es hat so lange gedauert, bis ich überhaupt meine Zukunft vorstellen konnte.
Ganz besonders, Deborah Feldmann, waren ja auch nochmal die Regeln, wir sprachen vorhin über Gebote, Verbote in der Gemeinde, Regeln, die waren für die Frauen ja nochmal besonders streng, nochmal anders. Da gab es Dinge wie der Umgang mit der Menstruation, die Vorschriften, was die Hochzeitsnacht betrifft, die Ehe, die arrangiert wurde. Was macht das mit einer jungen Frau oder vielleicht auch mit einem jungen Mädchen, das erstmal gar nicht weiß, was auf es zukommt?
Genau, es ist eigentlich der größte Widerspruch in dieser Gemeinschaft, dass erst als Mädchen wächst man auf und Sexualität ist tabu. Man weiß nicht, wofür der Körper kreiert wurde. Man versteht nicht, warum man so bösartig wahrgenommen wird. Man weiß, dass irgendwas mit der Körper zu tun hat. Und man weiß natürlich, dass die wichtigste Rolle einer Frau ist, früh zu heiraten, viel Kinder zu gebären. Das weiß man. Aber Körper ist böse.
Trotzdem.
Und dann lernt man als Mädchen, als Teenager, Körper zu hassen, also Scham über den Körper zu fühlen. Und dann plötzlich ist man verlobt und man geht in diese spezielle Brautunterrichte. Man kommt da an und da ist eine Frau und sagt, also, du musst viele Kinder bekommen und dafür brauchst du deinen Körper. Du brauchst deinen Körper zu verwenden. Genau so musst du es verwenden. Und du hörst das zum ersten Mal und sagst, das geht gar nicht. Das ist im kompletten Widerspruch zu allem, was ich gelernt habe. Und das ist so eine Zusammenprallung im Gehirn. Das funktioniert gar nicht. Und es gibt viele Frauen, die irgendwie das nicht hinkriegen könnte. Ich war eine davon. Und dann kam es zur Hochzeit und mein Körper hat gesagt, absolut nein. Ich habe 18 Jahre gelernt, Sex komplett abzulehnen, Sexualität abzulehnen. Es geht nicht einfach so über Nacht, dass man die ganze Sache zurückdreht. Mhm. Und das ist, was am schmerzhaftesten war. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwie von meinem Körper auch von der Langeweile abgespaltet habe. Und ich finde es, ja, das war so ein Gipfelpunkt in meiner Geschichte, wo ich wirklich psychisch weggebrochen habe von mir selbst und von meiner Gemeinschaft und von meiner Familie. Ich habe mich sehr, sehr traumatisiert und betrogen gefühlt, weil natürlich gab es ein Jahr lang nur Druck auf mich, dass ich es irgendwie nicht schaffe und dass ich dafür...
Nach der Ehe abschließen.
Genau, dass ich dafür verantwortlich bin und dass ich das absichtlich und böswillig tue. Und es war unglaublich viel Druck.
Auch Ihre Ehe, Deborah Feldmann, wurde ja arrangiert. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Das heißt bei uns ein Beschau, das kommt aus dem deutschen Wort zu beschauen. aus einer Tradition im Chassidismus, dass vor ein Mann eine Frau heiratet, muss er zumindest einmal auf sie schauen oder beschauen, um zu sehen, dass er mit ihr leben kann. Und das bedeutet, dass die Familie organisiert alles vorher und dann triffst du dich in einem Zimmer für 30 Minuten mit diesem Mann und du sitzt da und nach diesen 30 Minuten ist es erledigt. Also die Familie trinkt Reihenprost und es ist eine fertige Sache.
Deborah Feldmann, was Sie, denke ich mal, ist das Wort zu groß gerettet hat, ist das Lesen. Schon früh haben Sie gegen die Verbote und die Gebote haben Sie sich Bücher heimlich beschafft. Ihre Mutter hatte Ihnen noch als kleines Kind sogar vorgelesen. Dann haben Sie später in Bibliotheken sich Bücher geholt, die unter der Matratze versteckt. Sie haben große Schriftsteller entdeckt, Romane entdeckt, mit denen Sie sich auch identifizieren konnten. Oder ist das Wort Rettung ist dann doch
Lesen
zu groß?
Das Lesen ist eine sehr interessante Sache. Das Lesen baut eine Art innere Skelett, kann man sagen, oder sogar, sagt man, Rückgrat. Das gibt dann eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Konzept von der Welt und vom Leben. Und dann hat man diese private Ideen in sich, in diese Ideen gären und gedeihen und wachsen. Aber die sind geheim, die sind versteckt. Aber die sind immer da und die sind eine lebhafte Kraft. Die sind wirklich, diese Ideen leben dann in dir. Die pflanzen fort sogar. Es wird möglich, eine andere Zukunft vorzustellen. Es wird möglich zu denken, es geht anders. Es gibt andere Optionen. Man kann anders leben. Es gibt eine größere Welt da draußen. Was das tut ist, was sehr wichtig ist, ist, dass alles, was mir gesagt wurde wegen der Außenwelt, das würde natürlich vom Lesen ein bisschen, naja, wie sagt man das, aufgelöst?
In Frage gestellt.
Auf jeden Fall in Frage gestellt, aber noch was Mächtigeres, finde ich. Es präsentiert eine sehr kräftige Gegenposition. Das heißt, die sagen eine Sache, die Bücher sagen was anderes. Mhm. Und ich vertraue die Bücher auch. Und das ist eine Art Konkurrenz in sich selbst. Man hört zwei Stimmen, die Stimme der Gemeinschaft, der Familie und so weiter und dann die Stimme der Bücher. Und bei mir war diese Stimme von Büchern sehr, sehr kräftig und sehr laut.
Und es kommt ja dazu, dass Sie Bücher gelesen haben, meinetwegen Jane Austen, in denen es Figuren gab, mit denen Sie sich auch identifizieren konnten, wo Sie feststellen konnten, diese Probleme hat es schon vor 100 Jahren gegeben und die gibt es auch ganz woanders, ob in England oder sonst wo. Also da sind Vorbildfiguren vielleicht nicht, aber Leitfiguren auch.
Ja, also die Sache ist, ich habe keine gegenwärtige Literatur wirklich lesen wollen, weil ich habe es nicht verstanden. Ich habe diese Personen mit ihren Problemen und ihren Herausforderungen, ihre Ziele und Träume nicht verstanden. Aber Elizabeth Bennet habe ich verstanden, weil sie war in einer Welt gefangen, wo sie heiraten musste, wo sie gefangen war in ihrer Position als Frau und ihre Rolle als Frau in der Gemeinschaft. Und das war nicht besonders befriedigend, aber sie ist damit irgendwie umgegangen und sie hat es ganz gut gemacht. Und ich wollte eigentlich, wie Elizabeth Bennet in ihrer Welt sein, wollte ich in meiner Welt sein. Ich wollte das irgendwie hinkriegen, dass diese Gemeinschaft auch mit ihren Regeln und Geboten und Strukturen, dass ich irgendwie immer noch meine Welt in der Gemeinschaft bauen könnte, dass ich mich treu sein könnte und mich leal sein könnte. Und das wollte ich von Elizabeth Bennet lernen. Aber allerdings findet man danach heraus, dass Geschichte ist eine Sache, Fiktion ist eine Sache und das reale Leben ist viel komplizierter.
Deborah Feldmann, wir sind schon bei einer zweiten Musik. Was hören wir jetzt?
Wir hören, als der Rebbe singt. Das ist ein Gesang, ein Lied über ein chassidischer Rebbe, ein traditionelles Lied. Und das spricht zu der Macht, was ein Rebbe in so einer Gemeinschaft hat, was ein Rabbiner für seine Anhänger ist. Der ist eine sehr charismatische Figur und alles dreht sich um ihn. Und ja, das spricht sehr zu meiner Gemeinschaft.
Als der Rebbe singt und als der Rebbe singt, singen alle Chassidim, singen alle Chassidim. Tralalala, tralalala, singen alle Chassidim. Tralalala, tralalala, singen alle Chassidim.
Asterebbe schweigt und Asterebbe schweigt. Schweigen alle Chassidim, schweigen alle Chassidim.
Wir hörten und Asterebbe singt, beziehungsweise auch lacht und tanzt, was der Rebbe alles so macht. Ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast in H2 Kultur, der amerikanischen Schriftstellerin Deborah Feldmann, wobei ich glaube, das Amerikanisch muss ich schon bald in Klammern setzen, da sprechen wir gleich noch drüber. Mein Name ist Sylvia Schwab. Deborah Feldmann, wie erklären Sie sich eigentlich den immensen Erfolg Ihres Buches in den USA? Es hat ja eine Auflage inzwischen von über 1 Million Exemplare.
Ja, das ist schwierig zu erklären eigentlich. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir das Buch versucht haben zu verkaufen und das war so oft abgelehnt, weil die Verlagshäuser gesagt haben, sowas verkauft sich nicht draußen von New York. Niemand weiß, was das ist. Da gibt's kein Interesse. Und dann hat ein Verlag drüber so Chancen genommen und die haben aber sogar sehr wenig Bücher gedruckt. Die haben 8000 gedruckt, was in Amerika sehr wenig ist.
Ja.
Und dann kam es zur Veröffentlichungsdatum und an diesem Tag waren die Bücher schon ausverkauft. Das heißt, die wurden früh zu den Buchladen geliefert. Die haben das früh rausgestellt und die sind schon verschwunden.
Ganz von selber, ohne vorher jetzt eine besondere Werbung.
Genau, sie sind einfach verschwunden und dann kam es zu diesem Tag, als das Buch veröffentlicht wird. Und ich habe natürlich Presse gemacht und so. Und da gab es keine Bücher zu kaufen. Und dann haben die Leute einfach E-Books gekauft, weil die könnten keine Bücher kriegen. Und für die ersten 3 Wochen waren wir auf der New York Times Bestsellerliste nur von E-Books. Das könnte sich niemand vorher vorstellen, dass so ein Buch erfolgreich sein kann. Ich habe es auch nicht verstanden. Also später bin ich auf Lesereise gegangen und viele sind zu mir gekommen und gesagt, also wissen Sie, ich bin indisch aufgewachsen, ich bin muslimisch aufgewachsen, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin wer weiß was aufgewachsen. Und ich habe das Gefühl aber, dass meine Geschichte ist ähnlich zu deiner. Leute haben mich gesagt, das ist keine Geschichte über eine Gemeinschaft, sondern eine Geschichte über Emanzipation. Jeder kann sich ein bisschen damit identifizieren. Ich bin sogar hier in Deutschland auf Lesereise und kommen zu mir Leute zu diesen Lesungen und sagen, ich bin in einem katholischen Dorf aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, Leben war sehr ähnlich. Ja. Man kann damit identifizieren. Man muss nicht jüdisch aufgewachsen sein. Man muss nicht in diese Gemeinschaft aufgewachsen sein. Es ist einfach eine universale Geschichte vielleicht. Ich glaube auch, wir leben in einer Zeit, wo wir uns damit auch beschäftigen, ja, diese Frage, was bedeutet es, sich abzuschotten, diese Parallelgesellschaften zu bauen, was tut das, was bedeutet das für uns draußen?
Was hat es denn für die drinnen bedeutet? Also wurde Ihr Buch in orthodoxen Gemeinden wahrgenommen, diskutiert?
Ja, es gab natürlich eine heftige Reaktion aus meiner Gemeinschaft, die haben ganz mächtige Vorwürfe gemacht, die haben mich bedroht, die haben mich Hassbriefe geschickt, die haben sogar gesagt, dass ich wie Joseph Goebbels bin und dass ich ein zweiter Holocaust verursachen werde. Also ganz krasse Sachen kamen aus dieser Gemeinschaft. Die haben Angst, dass sie nur überleben können, wenn niemand weiß, was da drin vorkommt und sie müssen das alles verstecken und geheim halten. Sobald jemand aussteigt und darüber spricht, dann ist alles vorbei. Die haben ganz viel Angst.
Es war ja gerade für Frauen auch wieder ein sehr, sehr enges Aufwachsen. Im Grunde wussten sie ja gar nicht, wie die Welt funktioniert. Was mussten Sie, Deborah Feldmann, als Sie dann hinüberzogen, sozusagen nach Manhattan? Das ist ja fast auch wie so eine Grenzüberschreitung. Man überschreitet den Fluss, den East River, um von Brooklyn nach Manhattan zu kommen. Was mussten Sie da alles lernen?
Also da kam erstmal ein großer Kulturschock, weil ich bin eigentlich in einer Art europäische Städte aufgewachsen mit sehr europäische Werte, sehr traditionelle Werte. Und dann kam ich raus und in Manhattan sogar die kapitalistische, wie sagt man das?
Das ist schwierig auszusehen.
Ja, das ist ein Kapital der Kapitalismus, sagt man. Ich könnte mich da nicht anpassen, weil meine Werte, die waren nicht kompatibel mit diesen Werten. Und da fand ich wirklich keinen Boden. Nicht in Manhattan und auch nicht in Amerika. Ich habe in Amerika gereist und ich habe eine Art neue Heimat gesucht und ich habe es da nicht gefunden. Und ich dachte, okay, so ist es. So sieht meine Zukunft aus. Ich werde nie wieder eine Heimat haben. Ich werde mich immer wurzellos fühlen. Aber dann habe ich zum ersten Mal nach Europa gereist, weil ich wollte natürlich mehr über meine Großmutter herausfinden. Ich hatte dann keinen Kontakt mehr zu ihr und ich fand, dass ich sehr neugierig über ihre Vergangenheit war und ich wollte mehr wissen. Und ich habe viele Dokumente auch mit mir mitgebracht und viele Fotos und sowas aus der Gemeinschaft, die mir so Hinweise gegeben haben, wo soll ich hin, wo fange ich an und so. Und als ich dann mehr und mehr Zeit in Europa verbracht habe, wurde mir klar, dass diese Wurzellosigkeit, dieses Gefühl von Wurzellosigkeit, es verschwindet langsam. Je mehr ich da bin, desto mehr habe ich das Gefühl, ich schlage Wurzeln, ich habe einen festen Boden unter mich. Hier gibt es meine Vergangenheit, hier gibt es meine Geschichte. Hier habe ich Verbindung mit irgendwas und Vertrautheit. Ja, also das dauerte auch ein paar Jahre, bis ich dann eingesehen habe, ich muss dann nach Europa ziehen und dann erstmal auch zu entscheiden nach Berlin. Und für mich war es auch so, dass Berlin die Flüchtlingsstadt ist, was auch Josef Roth anerkannt hat, dann schon in dieser Zeit. Aber es ist auch immer diese Flüchtlingsstadt geblieben. Und wenn man ein Flüchtling ist in einem Flüchtlingsstaat, dann ist man zu Hause. Dann ist man kein Flüchtling mehr. Das ist was. Das ist eine große Ironie. Ja. Was ich dann erlebt habe, ist eine Art Versöhnung mit meiner Vergangenheit. Eine Art zu lernen, wie ich meine Vergangenheit mit meiner Zukunft auch verbinden könnte, wie ich meine Vergangenheit akzeptieren könnte und gleichzeitig in meine Zukunft reingehen. Und eine Art Versöhnung mit meiner Vergangenheit, Versöhnung mit der Vergangenheit meiner Gemeinschaft, der Vergangenheit der Juden Europas. Eine Art Rückkehr und eine Wiederverbindung. Wie sagt man das? Ich weiß nicht, wie man das sagt.
Ja, vielleicht ist Identität das richtige Wort. Denn was ich so sehr gespürt habe, dieses kleine Mädchen Deborah, von dem Sie erzählen, oder dann auch das größere Mädchen, das war ja im Grunde gespalten. Das war immer, immer gespalten zwischen den Verboten auf der einen Seite und dem Ungehorsam, ja. Dann eben den Geboten und Ritualen auf der einen Seite und dem schlechten Gewissen, es nicht richtig zu machen. Kann es sein, dass Sie hier in Deutschland dann doch irgendwo diese Spaltung überwinden können?
Das klingt also sehr großartig. Genau die Frage. Also es gab einen Spalt, zwischen dieser Person, die ich sein musste, und diese Person, die ich wirklich war. Und für eine lange Zeit dachte ich, ich muss diese alte Person, ich muss die umbringen. Ich muss die irgendwie von mir tilgen.
So schreiben Sie das auch schon.
Genau. Ja. Aber was ich in Berlin gelernt habe, ist, ich muss diese Kluft zwischen die beiden zusammennähen und eine Person daraus machen. Ich muss die andere akzeptieren. Das war ein langwieriger Prozess. Also das geht auch noch jetzt weiter. Also ich bin immer noch bei der Arbeit. Aber das habe ich bemerkt, dass in Berlin war das irgendwie leichter. Es kam irgendwie so fast automatisch.
Ja, damit sind wir schon bei der dritten Musik. Es geht so schnell. Deborah Feldmann, wir hören jetzt was?
Lomme sich überbeten. Das ist ein sehr schönes Lied. Das jiddische Wort überbitten oder überbeten, das war mal im deutschen Wortschatz. Sogar noch im früh 19. Jahrhundert kann man das noch finden. Und das bedeutete mal auf Deutsch, jemanden zu bitten, dass er sich zur Erbarmung übergibt. Das ist ein kompliziertes Konzept. Das war ein christliches Konzept auch. Das hatte mit Gebet zu tun. Bei den Juden hat es natürlich auch am Anfang an mit Gebet zu tun. Man wusste, dass wenn man sich bei Gott entschuldigt, dass es garantiert ist, dass er sich erbarmt. Dass beim Gebet hat man diese Erbarmung verursacht. Aber was sehr interessant ist bei mir in meiner Kindheit, war Überbeten ein sehr schönes Ritual. Das heißt, wenn ich als Kleinkind in der jüdischen Kita war und ich habe mich mit einem anderen Kind gestritten, dann kam die Lehrerin zu uns und gesagt, betet euch über. Und das bedeutete, wir mussten uns gleichzeitig beieinander entschuldigen und wir mussten einander verzeihen. Das war ein Gebot. Verzeihung war Pflicht. Und wir wussten immer, wenn wir uns entschuldigt haben, dass die Verzeihung garantiert war. Das gab eine Art Sicherheitsgefühl.
Erleichterung.
Genau. Und dieses Überbitten, das war, was übrigens der Titel zum nächsten Buch auch wäre, diesen Überbitten, das ist ein Versöhnungsritual. Und das passiert auch innerlich, wenn man sich bei sich selbst entschuldigt und weiß, dass man sich selbst verzeihen kann.
Ein schönes Bild. Dann hören wir jetzt
Lomme sich überbeten.
Hey, Lomme sich überbeten. überweiten, überweiten. Wascht es bei mein Tier, oi, wascht es bei mein Tier. Und ob mir sich überweiten, komm rein zu mir. Ob mir sich überweiten, komm rein zu mir.
Amerikanische Schriftstellerin Deborah Feldmann ist Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Wir hörten von ihr ausgesucht
Lomme sich überbeten.
Überbeten, gesungen von François Lilienthal. Mein Name ist Sylvia Schwab. Unorthodox heißt ihr erstes Buch, Deborah Feldmann. Es erschien 2012 in den USA. Die Fortsetzung heißt Exodus.
Auf Englisch, genau.
Auf Englisch. Ist noch nicht übersetzt?
Es kommt eine ganz andere Fortsetzung auf Deutsch, weil ich habe ein Originalmanuskript auch für meinen amerikanischen Verlag geschrieben. Das hat sich mit meiner Reise nach Europa beschäftigt, mit meiner, kann man sagen, Besessenheit mit der Vergangenheit und so. Und dann hat mein amerikanischer Verlag gesagt, also toll, aber so eurozentrisch, wir wollen doch was Amerikanisches. Und da haben sie ganz andere Richtung gegangen, was auch gegen meinen Willen war. Und dann mit meinem deutschen Verlag ist es so, dass die werden veröffentlichen, was ich veröffentlichen will. Und dann haben wir eine ganz andere Manuskript auch zusammengestellt, was auch viel mehr aktuell ist als dem amerikanischen. Und das wird auf Deutsch Überbitten heißen.
Kann es sein, dass Sie irgendwann mal auf Deutsch schreiben?
Ja, es kann sein. Es sollte durchaus sein. Ich hätte es gerne so jetzt auch gehabt. Ich schreibe manchmal kleine Artikel auf Deutsch. Allerdings ist das Schreiben auf Deutsch viel schwieriger als das Sprechen oder das Verstehen oder das Lesen. Das heißt, es wird noch ein paar Jahre dauern, glaube ich. Aber natürlich habe ich diesen Ziel vor mir. Also ich werde halt Deutsch, ja. Ich werde hier eingebürgert. Ich habe eine Gemeinschaft, eine Familie hier aufgebaut. Ich habe ein Zuhause hier. Also meine Zukunft ist hier. Und natürlich will man dann als Schriftsteller irgendwann mal in dieser Sprache auch die Geschichten erzählen können. Also auf jeden Fall, wenn da irgendjemand mir Hilfe anbieten will, dann wäre ich sehr dankbar. Vielleicht ein bisschen Schreibenkurs oder sowas.
Ja, nun, Sie sind ja auch noch jung. Sie sind 30 Jahre alt. Also Sie haben ja auch noch viel, viel Zeit, ich finde, Sie sind ja schon hervorragend, um noch besser zu werden, sodass Sie Ihren eigenen Ansprüchen genügen. Wie sprechen Sie denn eigentlich mit Ihrem Sohn, Deborah Feldmann?
Wir sprechen am meisten miteinander Englisch. Jetzt, dass er schon 2 Jahre in der deutschen Schule ist und er kann schon ziemlich gut Deutsch sprechen, Deutsch verstehen, Deutsch lesen und so weiter, dann versuchen wir natürlich hin und her so zu wechseln, dass er auch diese Übung machen kann. Und es ist auch so, dass mein Freund ist Deutsch, seine 2 Kinder sprechen nur Deutsch. Wenn er sich mit den Kindern auseinandersetzt, dann muss er natürlich auch Deutsch sprechen, weil es gibt keine andere Sprache, die er für Kommunikation nutzen kann. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich gedrückt fühlt, dass man wirklich diese Druck fühlt, man muss Deutsch sprechen, um zu kommunizieren. Das finde ich gesund, das finde ich hilfreich, das hat mir sehr geholfen. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Verleger die Übersetzung vorbereitet hat, hat er sogar alle meine Freunde gesagt, dass sie nicht mehr mit mir Englisch sprechen dürfen. Dass sie müssen mit mir Deutsch sprechen, um so, dass ich mein Deutsch verbessern kann.
Ja, klar, das ist der einzige Weg, es wirklich gut zu lernen. Spüren Sie denn, Deborah Feldmann, so etwas wie einen Antisemitismus? Haben Sie solche Dinge erlebt?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich hier viel mehr Antisemitismus erlebt als irgendwo anders. Antisemitismus ist so ein weltweites Problem. In Amerika ist es halt nicht illegal, jemanden antisemitisch zu beleidigen oder zu bedrohen. Ja, hier ist das so. Hier habe ich neulich eine Strafanzeige gemacht, weil jemand hat mich auf Twitter beleidigt und bedroht. Das, dass man das machen kann, dass man zur Polizei gehen kann und sagen, das hat jemand gemacht und man kümmert sich drum. Der Staatsschutz ermittelt, das ist unglaublich. Dass der Staat sagt, nein, wir intervenieren. Das geht hier nicht. Das finde ich großartig. Also wirklich, ich war gerade letzte Woche bei einem Prozess von einem Neonazi, die ich in einem Spaßbad 1 Jahr vorher begegnet habe. Und der hatte Auschwitz auf seinem Rücken tätowiert. Also Eingangsturm und die Wände, also die Mauer und die Stacheldraht drüber und so. Und dann unten stand jedem das Seine, so in altdeutschen Schrift. Ich war da mit meinem Sohn und ich habe das gesehen. Und dieser Mann war da mit seinen Freunden und hat da 5-6 Stunden da einfach seinen Sonntag gefeiert. Und niemand hat den behelligt. Und dann war ein Journalist aus Berlin da und hat eine Anzeige gemacht. Und erstmal wollten niemand dafür was machen. Aber dann hat es ganz viel Aufsehen, für ganz viel Aufsehen gesorgt. Also es waren alle Zeitungen, auch hier in Deutschland und weltweit. Und dann hat auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und da kam es erstmal im letzten Dezember 2015 zum ersten Prozess in Amtsgericht Oranienburg. Da ging ich hin. Da hat der Richter, also die Richterin sogar, die 6 Vorstrafen vorgelesen hat, aber er bekam immer noch nur 6 Monate auf Bewährung. Dann ging der Staatsanwaltschaft aber in Berufung und jetzt, das war im November 2016, gab es noch einen Prozess in Landesgericht Neuruppin und da ging ich auch hin. Ich habe sogar für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung drüber geschrieben. Das war irgendwie für mich so wichtig geworden und ich ging dahin und ich habe nichts erwartet. Ich dachte also, das hier passiert nicht. Also dieser Mann wird jetzt nicht ins Knast gehen. Ja, ich habe bemerkt, dass man eigentlich nachsichtlich damit umgeht. Aber der Staatsanwaltschaft hat es hingekriegt mit seiner Argumentation und der Richter hat einen 8 Monaten Freiheitsstrafe gegeben. Warum? Sein Argument war, dass die Bevölkerung muss es mitbekommen, dass es klare Grenzen gibt. Weil wenn die Bevölkerung nicht den Rechtsstaat und das Gesetz vertrauen kann, dann wie können wir erwarten, dass wir gesellschaftlich diese Menschen nicht ertragen oder erdulden, wenn es nicht klar ist, dass das Gesetz das nicht erduldet. Ja. Und das fand ich sehr ermunternd, das hat mich sehr, sehr erfreut. Ich hatte das Gefühl sogar, dass ich irgendwie Gerechtigkeit meiner Großmutter geschafft habe, dass ich dabei war und dass ich Zeugin war. Die Großmutter, die Auschwitz überlebt hat.
Ja, da, ich meine, wenn man sich das vorstellt, ja. Sie haben diese Geschichte und begegnen diesem Mann.
Genau, und wir gehen zurück zu dieser Frage, die Sie gestellt haben. Habe ich Antisemitismus erlebt? Was ich viel wichtiger finde, ist natürlich, erlebt man das als Jüdin auch hier und draußen. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass hier habe ich eine klare Autorität in Bezug zu Antisemitismus erlebt. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das hat mich sehr viel geschenkt. Das hat mich sehr viel Kraft gegeben.
Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs, Deborah Feldmann. Und als letzte Frage, was wünschen Sie sich?
Was ich mich wünsche? Ich sage das nicht mehr, was ich mich wünsche, weil ich habe eigentlich wirklich alles bekommen, was ich mich gewünscht habe. Also es bleiben mir nicht so viele mehr. Insofern bin ich wirklich happy. Vielleicht ist es auch so ganz einfach, dass ich immer ganz kleine Erwartungen hatte, ja. Ich wollte nicht so viel und ich habe eigentlich viel mehr erreicht, als ich mal wollte. Und jetzt habe ich das Gefühl, in dieser Zeit, in der wir leben, ist es nicht ein bisschen nebensächlich zu sagen, das will ich noch und das hätte ich noch gerne, weil ich habe schon ganz viel und ich schätze, was ich habe und ich weiß, es gibt viele Menschen, die das nicht haben. Und ich würde gerne erstmal sehen, wie alle anderen Menschen, die das nicht haben, das auch kriegen, bevor ich denke, ich habe weitere Wünsche.
Vielen Dank. Dann hören wir jetzt eine letzte Musik. Und was wird das sein?
Okay, das ist ein Nigun. Ein Nigun ist ein hebräisches, jiddisches Wort für eine Art A Cappella-Lied. Das wird gesungen ohne Musik und das hat auch keine Worte. Das ist eine alte Tradition bei den chassidischen Gemeinschaften, dass man so singt. Das heißt so dann als Seelensprache zu gelten, weil man braucht keine Worte, mit Gott zu kommunizieren, man braucht nur diese Sprache aus der Seele. Aber diese Version hier ist ein bisschen feministisch interpretiert, weil eine Frau singt das und bei uns natürlich könnten die Frauen diese Negunim, diese Lieder nicht singen, diese Melodien waren für uns verboten. Also finde ich dann ziemlich begeisternd, dass eine Frau das versucht.
Bevor wir Andrea Pankur hören mit diesem Negum, sage ich Ihnen, Deborah Feldmann, einen sehr, sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre Zukunft, für Ihr Leben in Deutschland, für Ihre Bücher, auf die ich mich freue.
Vielen Dank.
Bei unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.